Ja, wir haben uns für die Übungsthema von der Offenbarung gewählt. An 5 Übungen kann ich bloß Schwerpunkte setzen. Und heute Abend möchte ich versuchen, anhand vom ersten Kapitel zu zeigen, was die Hauptsache, die Hauptbotschaft von diesem Buch ist. Wir haben vorhin die 3 ersten Verse gehört und ich lese jetzt noch die Verse 4 bis 8. Offenbarung 1, Verse 4 bis 8. Johannes, den 7 Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Mit der Bibel hat uns Gott 2 Sachen gezeigt, gesagt, wo wir ohne Offenbarung nicht wissen können. Über unsere Herkunft und über unsere Zukunft. Und das sind die beiden wichtigsten Sachen, die man muss wissen, um als Mensch können richtig zu leben, um sich als Mensch überhaupt können zu verstehen, um die Welt können zu verstehen, um in dieser Welt zurechtzukommen und das Ziel, das uns allen gesetzt ist, zu erreichen. Gott hat uns offenbart, woher das wir kommen. Wir müssen einfach wissen, dass wir Geschöpfe sind von Gott. Und wir müssen auch wissen, wieso, dass wir einerseits, weil wir von Gott geschaffen sind als Menschen, so anziehende Eigenschaften haben, auch geniale Eigenschaften. Eben, wir sind schöpferisch. Wir können einander Gutes tun, freundlich sein, nett sein, miteinander zusammen schön erleben und gleichzeitig, dass der Mensch so voller Bosheit ist und dass Menschen einander so Böses antun. All das können wir nur verstehen, wenn wir die Offenbarung, die Gott uns gegeben hat, über unsere Ursprünge kennen. Schöpfung und Sündenfall. Und wir können nur wissen, was unser Ziel ist, was das Ende vor allem ist, durch Offenbarung. Wir können ja nicht wissen, was die Zukunft bringt, wenn es uns nicht der sagt, der es weiss. Und das ist Gott allein. Und im letzten Buch der Bibel, dort geht es um das Ziel von alle Dinge. Dort geht es ums Ziel, ums End, um die Vollendung von der ganzen Menschheitsgeschichte, von der Erlösung, wo man jetzt durch den Glauben an Jesus Christus kann erfahren und empfangen. Ich möchte ein paar Worte sagen zum Titel vom Buch, dann sage ich ein paar Sätze zur Hauptsache von dem Buch, um was das wirklich geht. Dann schauen wir uns das Thema, was ist das Thema? Und viertens, eine kurze Einteilung. Und dann wollen wir auf den Text eingehen. Der Titel vom Buch gibt, wie das immer wieder der Fall ist in biblischen Büchern, schon kurz an, um was es in dem ganzen Buch geht. Offenbarung Jesu Christi. Es ist nicht die Offenbarung von Johannes. Das ist zwar nicht falsch, er hat es ja geschrieben. Aber eigentlich ist es eben die Offenbarung von Jesus Christus. Er hat sie gegeben. Sie zeugt von, aber auch von ihm. Er ist auch der Gegenstand von der Offenbarung. Er ist die Hauptsache in dem Buch. Es geht darum, dass man in dem Buch erkennt, wie er handelt und alles zum Ziel bringt. Und das ist eben die Hauptsache von dem Buch. Menge, die lesen das Buch von der Offenbarung, weil sie neugierig sind und wollen wissen, wie der Fahrplan, wie das Szenario aussieht von den letzten weltpolitischen Ereignissen, militärischen Ereignissen, wirtschaftlichen Ereignissen, bevor der Messias ein zweites Mal auf die Erde kommt. Nun, man findet im Buch von der Offenbarung auch Angaben über derartige Geschehnisse. Aber das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache an diesem Buch ist, dass man den erkennt, der im ersten Kapitel schon erscheint. Und wegen dem habe ich als Titel über das erste Kapitel gesetzt, die Pforte zum Buch der Offenbarung, die Erscheinung des Menschensohnes. Wenn man ein Haus will, richtig kennenlernen und was in einem Haus inne hat, dann muss man durch die Tür ins Haus rein. Und die Tür zum Buch der Offenbarung ist die Erscheinung vom Menschensohn. Und ich bin deren Überzeugung, dass man den Inhalt von dem Buch erst dann richtig versteht und auch in dem Mass richtig versteht, als man den Menschensohn erkennt. Er ist die Hauptsache. Er ist der, der sich in dem Buch zeigt, wer er ist, wie er ist. Er ist es, der in dem Buch seine Werke enthüllt, wie er alles vollendet. Und ich hoffe, dass das uns am Ende von dieser Übung auch bewusst wird. Dass wir wirklich sagen können, wir sind in dem Buch und durch das Buch einem Menschensohn Jesus Christus begegnet. Wir haben ihn gesehen. Das Thema vom Buch, die Vollendung der Erlösung. Ich habe vorhin etwas gesagt, der Mensch ist zum Sünder geworden, Sündenfall, und seither sind wir in der Sünde gefangen. Und dann berichtet uns die Bibel davon, wie Gott durch seinen Sohn, durch Jesus Christus, Befreiung von der Schuld von der Sünde, Befreiung von der Macht von der Sünde, Erlösung schafft. Und die Erlösung wird jedem geschenkt, der an Jesus Christus glaubt. Und so sind wir da in dem Saal sicher eine ganze Reihe, die wissen, ich bin erlöst. Wir wissen, dass wir erlöste Jesu Christi sind, aber wir wissen auch, die Erlösung ist noch nicht vollendet. Wir werden alle ein bisschen älter, wir werden alle ein bisschen gebrechlicher, wir werden von Jahr zu Jahr alle ein bisschen grauer und der eine oder andere hat schon der eine und andere Zahn verloren. Und so gehen wir trotz allem, auch wenn wir erlöst sind, auf den Tod zu. Und es ist manches, wo das Leben auch für uns als Erlöste bringt, wo weh tut, wo nicht schön ist. Man spürt Tag für Tag, dass wir in der Welt, noch in einer Welt von der Sünde sind. Und man spürt, dass die Sünde auch uns als Erlöste immer noch wirkt. Und so warten wir auf den Tag, wo die Erlösung vollendet wird. Und das wird in den letzten Kapiteln von dem Buch, und das wird in dem Thema am Sonntagmorgen sein, die Vollendung der Erlösung. Und das ist so grossartig, das ist so wunderbar. Und wenn Gott uns ein bisschen die Augen dafür öffnet, was er uns da bereitet hat, dann wird das unsere Herzen so froh machen, dass wir nicht anders können, dass der grosse Gott und Erlöser anbeten. Und dann müssen wir von ganzem Herzen ihm dienen. Und dann merken wir und dann verstehen wir, es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Besseres. Ja, es ist das einzig Richtige, was ein Mensch kann tun kann. Jesus Christus dienen und nachfolgen. Für ihn und für seine Sache leben, bis er kommt. Vollendung von der Erlösung. das Ziel von allen Dingen. Und weil in dem Buch eben gezeigt wird, wie Jesus Christus, der Erlösung gewirkt hat vor fast 2000 Jahren, wie in dem Buch gezeigt wird, wie er trotz allem Widerstand vom Feind Gottes und der Menschen, auch trotz allem Unglauben und aller Torheit der Menschen, seinen Heilsrat erfüllt. Und wenn er am Schluss jeden Feind wird niederringen, weil das in dem Buch so wunderbar gezeigt wird, ist das Buch der Offenbarung im Laufe der ganzen Kirchengeschichte das grosse Trostbuch der Kirche Christi gewesen. Unzählige verfolgte Gläubige haben in dem Buch Gewissheit, Zuversicht gefunden, aber am Schluss wird der Sohn Gottes und seine Sache sich durchsetzen. Und dann wird alles Leid, alles Böse, alle Lüge, alle Sünde, alles überwunden sein. Und dann wird nur noch Leben sein und Herrlichkeit. Ergebnis von seiner Erlösung, wo er gewirkt hat. Das grosse Trostbuch von der Bibel. Eine Einteilung, ich habe eine Folie da, wo uns das zeigt. Eine einfache Einteilung. Und zwar folgt die Einteilung der Anweisung, wo der Menschensohn im Johannes gegeben hat. Wo der Menschensohn Jesus Christus im Johannes erschienen ist, auf der Insel Patmos, wo er war, hat er ihm den Auftrag gegeben, in Offenbarung 1 im Vers 19, schreibe nun das, was du gesehen hast und was ist, und was nach diesem geschehen wird. Und so ist es ganz sicher sinnvoll, das Buch nach dieser dreifachen Anweisung einzuteilen. Natürlich kann man das Buch auch anders einteilen. Selbstverständlich. Aber ich finde, das ist sicher eine naheliegende Art, das Buch einzuteilen, nach dem dreifachen Auftrag. Und so hätte Johannes tatsächlich aufgeschrieben, da, wo er gesehen hat. Kapitel 1. Die Erscheinung vom Menschensohn. Dann hat er als Zweites aufgeschrieben, da, wo ist. Kapitel 2 und 3. Der Zustand von 7 Gemeinden, die zur Zeit von Johannes in Kleinasien waren. Das ist da, wo ist. Der Zustand von der Gemeinde zu seiner Zeit. Und dann da, wo wird passieren nach diesem. Also nach dem jetzigen Zeitlauf. Kapitel 4 bis zum Schluss vom Buch. Also der grösste Teil vom Buch, das meiste vom Buch, handelt von zukünftigen Sachen, von Sachen, die passieren werden, nach dem, wo jetzt ist. Heute Abend, wenn wir das Kapitel 1 anschauen und ab morgen dann nur noch Kapitel aus dem dritten Teil. Jetzt wollen wir uns das Kapitel 1 ein bisschen näher anschauen. Wir haben in den Versen 1 bis 3 haben wir eine dreifache Aussage. Wir haben eine göttliche Offenbarung, eine göttliche Notwendigkeit und eine göttliche Übermittlung. Es ist der Sohn Gottes, der die Offenbarung gibt. Also Gott hat sie ihm gegeben und er hat sie seinen Knechten gegeben. Eine göttliche Offenbarung, ein göttliches Wort, göttlich zuverlässig. Zuverlässig, denn das, wo Gott da offenbart, das, wie es da heisst, das muss passieren. Es ist nicht möglich, dass es passiert, sondern es wird mit Bestimmtheit, mit Sicherheit, mit Notwendigkeit passieren. Unausweichlich. Das hängt natürlich zusammen. Weil es eben ein Wort ist, das von Gott kommt, kann es nicht fehlschlagen. Gott rötelt nicht wie wir. Wir machen Prognosen. Es gibt ja so Spezialisten so für Langzeitprognosen, wo wirtschaftliche Entwicklungen, auch Wetterprognosen und so weiter. Wir machen Prognosen und wir versuchen aus dem Jetzt-Zustand zu extrapolieren, wie es etwa echt könnte rauskommen. Das macht Gott nicht. Gott ist der, der ist, der, der war, der, der ewig wird sein und er sieht von Anfang an das Ende. Und was er offenbart, das passiert mit Notwendigkeit. Und dann haben wir auch eine göttliche Übermittlung. Das bedeutet, dass das Buch, das wir geschrieben haben hier, es ist absolut zuverlässig, authentisch. Es ist so niedergeschrieben, wie es Gott will. Göttliche Übermittlung. Und es ist tatsächlich so, wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir, empfangen wir nicht das Menschenwort, sondern das Wort Gottes. Die meisten von uns werden wissen, dass letztes Jahr das Bullinger-Jahr war, oder? Der Heinrich Bullinger, der Verfasser von der Confessio Helvetica Posterior, das zweite helvetische Bekenntnis, wo leider, ich glaube 1912, ist das von der evangelisch reformierten Landeskirche von der Schweiz offiziell verabschiedet worden, alles nicht mehr verbindlich. Aber wenn ihr das irgendwo seht, leset einmal nach, das Bekenntnis. Es ist absolut bibeltreu. Und wenn ihr dort sagt über das Wort Gottes, das ist genauso, genauso, wie es die Verse auch zeigen. Wenn immer die Bibel gelehrt wird, dann wird das Wort Gottes gelehrt, weil die Bibel ist Gottes Wort. Da redet Gott. Er hat dafür gesorgt, dass alles, was er geoffenbart hat, niedergeschrieben worden ist und göttlich vermittelt, übermittelt, so dass keine Irrtümer drin sind. Bevor wir weiterfahren, ein Wort noch, wo einem ein bisschen irritieren kann. Im Vers 1 steht, was bald geschehen muss. Sachen, die bald passieren müssen. Das Buch von der Offenbarung ist gegen Ende vom 1. Jahrhundert geschrieben worden, vor fast 2000 Jahren. Und die Sachen sind noch nicht passiert, wo in dem Buch stehen. Was heisst bald? Heisst bald in 2 Wochen oder in 2 Monaten oder in 2 Jahren oder in 2000 Jahren? Was heisst bald? Nun, die biblische Bedeutung von bald ist häufig folgendes: jederzeit möglich. Jederzeit möglich. Und so hat der grosse Kirchenlehrer Augustin gesagt, Gott hat uns den einen Tag, nämlich den Tag von seiner Wiederkunft, Gott hat uns den einen Tag verborgen, damit wir alle Tage wachen. Bald heisst jederzeit möglich. Und das ist wunderbar. Wir werden nachher sehen, noch wunderbar für die, die glauben. Für die, die nicht glauben. Keine schöne Aussicht, wenn der Messias, der Sohn Gottes, der Ewige, mit einmal wieder in die Welt einbricht. Ist er schon mal da gewesen in dieser Welt? Gott selber, als Mensch unter uns gewesen. Er wird wiederkommen, aber dann unwiderstehlich. Und um das geht es dann noch in den Versen 7 und 8. Aber zuerst noch schauen wir jetzt die Versen 4 bis 6 an. Das ist so eine wunderbare Einleitung, die uns da der Johannes gibt. Die beste, die man sich noch denken und wünschen kann. Gnade und Friede. Gnade von Gott. Gott selber spricht uns Gnade zu. Gnade kann man so umschreiben. Man kann auf verschiedene Arten natürlich umschreiben, auch definieren und erklären. Man kann sehr weit ausholen. Aber ich sage jetzt einmal Folgendes. Gnade heisst Gottes Allmacht für uns. Und das heisst, dass alles Gute, wo in Gott ist und wo Gott bereitet hat, für uns. Gottes Allmacht, Gottes Liebe für uns. Und Frieden. Das Ergebnis ist Frieden. Wir brauchen Gottes Gnade, wir brauchen Gott selber, wir brauchen seinen Frieden. Ohne das können wir in dieser Welt, eine Welt, die so ist wie unsere Welt, eigentlich gar nicht sein. Man verkraftet diese Welt nicht. Ich würde sie nicht verkraften. Ohne Gottes Gnade, ohne seinen Beistand, ohne all seine Verheißungen, ohne seinen Frieden. Ja, es ist Gott selber, der uns den Frieden, Gnade und den Frieden gibt. Er ist der, der ist, der war und der kommt. Und dann heisst es nachher als Zweites von den sieben Geistern. Zahl 7 kommt ja auffällig häufig vor im Buch von der Offenbarung. Sehr häufig 7 Gemeinden und 7 Leuchter und 7 Sterne und 7 Plagen und 7 Siegel und 7 Personen. Immer wieder Zahl 7. 7 ist ein Hinweis auf Vollständigkeit. Das hat Gott schon in der Schöpfungsordnung gezeigt. Mit 7 Tagen ist die Woche voll abgeschlossen. 7 Vollständigkeit. Und wenn es da heisst, die 7 Geister, dann ist das einfach ein Ausdruck, der will sagen, das Wirken vom Geist Gottes in seiner ganzen Vollständigkeit, in all seinen Facetten, in all seiner Fülle. Und das ganze Wirken vom Geist Gottes ist auch da. Und wenn das Wort Gottes gelesen wird, auch wenn man es für sich liest und im Glauben das Wort liest, dann wirkt Gottes Geist und macht das Wort in uns lebendig und wirksam. Und dann heisst da, die 7 Geister, die vor seinem Thron sind. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen dafür, für den, der auf dem Thron ist. Nun, wenn es da heisst Thron, im Kapitel 4 kommt ja so dann wieder vor, das wird sogar dort, also morgen Abend, das Hauptthema sein, der Thron Gottes. Dann geht es natürlich nicht um ein Möbel. Sondern es geht darum, der Ausdruck bedeutet die Herrschaft, die Autorität von dem, der auf dem Thron sitzt. Gottes Macht, Gottes Gewalt, Gottes Regiment. Und der Heilige Geist macht uns die Augen auf für die wunderbare Tatsache, Gott ist im Regiment. Alles ist ihm untertan. Er hat alles in seiner Hand. Nichts passiert ohne ihn. Und wegen dem müssen wir nicht Angst haben. So viele Menschen haben Angst. Wachsende Angst, Lebensangst, Zukunftsangst, Angst. Was noch alles wird kommen. Und das wird immer schlimmer werden mit dieser Angst. Aber wenn uns Gottes Geist, durch Gottes Wort, die Augen dafür auftut, wie es da heisst, die 7 Geister, die vor Gottes Thron sind, dann begreifen wir, nichts passiert ohne den Willen von dem, der auf dem Thron sitzt. Und jetzt kommt das Allerbeste. Der, der auf dem Thron sitzt, der ewige Gott, er ist erschienen in Jesus Christus. Und der Gott ist unser Erlöser, unser Retter. Und können wir je daran zweifeln, an der Liebe Gottes, an der Treue Gottes, an der Fürsorge Gottes, wenn wir Jesus sehen. Der, der alles zu tun hat, um uns zu erlösen. Wir werden dann im Kapitel 4 und 5 dann näher auf das eingehen, auf den Thron. Und auf den, der auf dem Thron sitzt. 39 Mal kommt das Wort Thron vor im Buch von der Offenbarung. 39 Mal, im ganzen Neuen Testament nur 63 Mal. Also über die Hälfte der Belege allein im Buch von der Offenbarung. Und das zeigt uns, wie wichtig die Tatsache ist, dass Gott wirklich im Regiment ist. Er ist es, wo Geschichte, er ist es, wo die Erlösung nach seinem Willen, nach seinem Rat vollendet. Und wer will Gott aufhalten? Er müsste ja selber Gott sein. Und wegen dem wird das mit Notwendigkeit passieren, wo Gott gesagt hat, verheißen hat, sich vorgesetzt hat. Gnade und Friede von Gott vom und durch den Geist Gottes und von Jesus Christus. Er, der unser Herr und Retter ist. Und er sagt uns, gemeinsam mit dem Vater, mit dem Geist Gottes, dass Gnade und Friede mit uns sind und bleiben. Es heisst dann nachher von Jesus Christus, er ist der treue Zeuge. Wie wenn er uns da abschliessend sagen will, das sind keine leeren Verheißungen. Gottes Gnade, Gottes Friede ist mit euch. Er ist der treue Zeuge. Und wie können wir das so sicher wissen, dass Jesus Christus die Worte sagt? Das wird da gerade als nächstes deutlich gemacht. Er ist der treue Zeuge. Er ist der Erstgeborene von den Toten. Er ist in den Tod gegangen. Und sein Kreuzestod und seine Auferstehung sind der stärkste Beweis dafür, dass alles, was er gesagt hat, als er auf der Erde war, Wort war. Er hat den Jüngern gesagt, wir gehen auf Jerusalem, hat es wiederholt gesagt, und dort werden sie mich nehmen, dort werden sie mich plagen, dort werden sie mich schlagen, dort werden sie mich kreuzigen, töten, und dann werde ich auferstehen. Und genau das hat er gemacht. Er hat jedes Wort erfüllt. Bis in den Tod. Er ist dann nachher nicht plötzlich zurückgekehrt. Er hat gesagt, ja, nein, das ist jetzt doch ein bisschen viel. Alles, was er gesagt hat, hat er getan. Und er ist auch auferstanden. Und so wissen wir, alles, was er auch nachher gesagt hat, ist absolut vertrauenswürdig. Der Paulus sagt im 2. Korintherbrief, im Kapitel 1, in den Versen 20 und 22, denn so viele der Verheißungen Gottes sind, in ihm ist das Ja und in ihm das Amen, Gott zur Herrlichkeit durch uns. In Christus Ja und Amen, auch Erfüllung. Er ist der Fürst der Könige der Erde. Das heisst, er ist auch Fürst und König und Herrscher über alle politisch Mächtigen in der Welt. Über alle. Alle Könige, alle Mächtigen der Erde haben über sich einen Fürst, ob sie an den glauben oder nicht. Er ist da. Und es kann keiner regieren, es ist keine Regierung außer von Gott. Von ihm eingesetzt, unter ihm. Und sie darf nur so lange bestehen, als er das zulässt. Und sie darf nur so viel wirken und so weit gehen im Wirken, als er das zulässt. Der Salomo sagt im Buch Prediger, im Kapitel 5, dass über den Höheren auf der Erde noch ein Höherer steht und sie beobachtet. Prediger 5, Vers 9. Und der Fürst der Könige der Erde ist, dem, wo Gott alle Gewalt gegeben hat, der hat uns geliebt. Dem, der uns liebt. Und er liebt uns noch immer. Und es mag uns Kummer befallen, oder böse Herrscher uns drücken, oder gottlose Regime Christen verfolgen. Nichts kann uns Gewissheit nehmen von seiner Liebe. Und nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Nicht. Kein Geschaffes, kein Mensch, kein Engel, kein Teufel, kein Zeit, nicht. So sagt der Paulus im Römerbrief. Im Römer 8, vom Vers 31 an, wo er anfängt mit der Frage, was sollen wir nun hierzu sagen, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Und dann Vers 35, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet worden, aber In diesem allem überwinden wir weit. So hat es der Luther übersetzt. Sehr treffend. Überwinden wir weit. Nicht knapp, dass wir gerade noch so geschmacken durchkommen. Weit. Nicht, weil wir so gross sind oder so stark und so gut. Sondern in diesem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Dem, der uns liebt. Und uns von unseren Sünden erlöst hat, reingewaschen hat. Uns von dem befreit hat, wo uns für immer müsst abziehen. Ins Dunkel, in die Verzweiflung, in die Finsternis, in die Gottesferne, in die Hölle. Von dem hat er uns erlöst. Und jetzt das Gegenteil von Gottes Ferne. Er hat uns zu Priester gemacht. Was ist ein Priester? Die meisten Menschen denken bei Priester an jemanden, der ordiniert ist und der ein Gewand hat und so Handlungen vornimmt. Wenn das Neue Testament von Priester redet, dann meint das Neue Testament Folgendes. Ein Priester ist jemand, der das Recht und die Fähigkeit hat, in Gottes Gegenwart zu treten. Das ist ein Priester. Jemand, der das Recht und die Fähigkeit hat, in Gottes Gegenwart zu treten. Und das Recht hat uns der Herr mit seinem Blut erworben und er hat uns dazu befähigt. Er hat uns jetzt auch die Freude dazu gegeben, dass wir gern mit Freudigkeit, mit Freimütigkeit vor Gott treten und bei ihm sind, in seiner Gegenwart, in seiner Nähe, in seinem Licht. Und das haben wir jetzt schon als unser Vorrecht. Aber dann wird er mal erscheinen. Im Vers 7, er kommt. Er wird kommen. Er wird sichtbar werden. Es heisst, er kommt mit den Wolken. Wenn wir Wolken lesen, dann sollten wir nicht an die Wetterwolken denken. Sondern wir müssen den Ausdruck so verstehen, wie ihn die Bibel verwendet. Er verwendet ihn auf zwei Arten, den Ausdruck. Einerseits Wolken. Erinnert uns, es ist also, der entsprechende Begriff, erinnert uns an die sichtbare Gegenwart Gottes, nachdem er Israel aus Ägypten erlöst hat. In einer Wolkensäule ist er vor dem Volk hergegangen. Und wo die Stiftshütte errichtet worden ist, ist der Herr in einer Wolkensäule in die Stiftshütte, in die Mitte von seinem Volk gekommen. Also die Wolke steht für Gottes sichtbare Gegenwart. Und wenn es da heisst, er kommt mit den Wolken, dann heisst das, dass er mit einmal sichtbar wird da. Jetzt ist er ja da. Aber die Menschen sehen ihn nicht. Und die meisten Menschen, die leben tatsächlich so unfassbar, dass es ist. Aber wir sind ja mal so gewesen, nach dieser Devise, ich glaube nur, wenn ich sehe. Ist ja eine unfassbare Torheit. Aber ich war auch ein Tor gewesen. Und so bin ich nicht besser als irgendjemand, der so denkt. Und viele meinen, bloß weil sie Gott nicht sehen oder weil sie nicht an ihn glauben, sie sind gar nicht da. Aber er wird sichtbar werden. Jesus Christus wird erscheinen. Also Wolke heisst seine sichtbare Gegenwart. Und zweitens steht Wolke, das lernen wir aus zwei, drei Stellen aus dem Alten und aus dem Neuen Testament. Ich schlage nur eine auf, aus dem Neuen Testament, Hebräer 12. Da heißt es im Vers 1, deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. Das Wort Wolke steht da für eine große Anzahl von Personen. Das ist übrigens auch der klassisch-griechische Gebrauch von dem Wort im Homer, wer den Homer griechisch gelesen hat. In der Ilias kommt das vor, also das Achäer. Wie eine Wolke sind sie gestürmt auf die Stadt Troja. Wolke, einfach für eine große Anzahl von Menschen. Und wenn es heisst, hier sie, er kommt mit den Wolken, dann bedeutet das, er wird erscheinen, sichtbar werden, aber nicht allein. Nicht allein. Sondern es werden mit ihm kommen alle Engel und alle Erlösten. Das hat uns der Judas gesagt, im Judasbrief unter anderem. Dass der Herr erscheint, zusammen mit seinen Heiligen. Judasbrief, Vers 14, siehe, der Herr ist gekommen inmitten seiner heiligen Tausende. Er wird mit den Seinigen erscheinen. Kapitel 19 werden wir dann also am Samstagabend das dann nochmal sehen. Aber das wird für die Menschen, die ihn dann sehen, nur Schrecken sein. Und so habe ich da zu den Versen 4 bis 6 geschrieben, Gnade und Lobpreis. Das ist die Folge der Gnade, Lobpreis. Zu den Versen 7 und 8, Gericht und Wehklage. Wenn der Menschensohn das zweite Mal erscheint mit seiner Erlösten, dann erscheint er nicht als Heiland, als Retter. Dann kommt er in unwiderstehlicher Macht. Und dann wird man seine Herrlichkeit eben sehen. Die meisten haben seine Herrlichkeit ja nicht gesehen. Ja, auf den ersten Anblick hat niemand seine Herrlichkeit gesehen, als er als Mensch unter uns war. Er hat ja aussehen wie andere Menschen auch. Und so haben die Leute gesagt, ja, das ist doch der Zimmermannssohn. Wir kennen doch seine Geschwister. Was will denn der mehr wissen als wir? Er ist in Menschengestalt gekommen, als Mensch. Er hat aussehen wie andere Menschen auch. Aber wenn er das zweite Mal erscheint, dann wird man seine ganze göttliche Herrlichkeit sehen. Und das ist für den Mensch, der nicht an ihn geglaubt hat, das Schlimmste. Das Schlimmste, was er überhaupt das Gesicht bekommen kann. Er muss dann seinen Gott sehen. Und der wird er zuallerletzt sehen. Nur der nicht. Nur das nicht müssen anschauen. Ein Sünder, der den Gott muss anschauen. Menschen werden vor Entsetzen vergehen. Ein unerträglicher Anblick für den Menschen, der in seinen Sünden geblieben ist, mit dem Widerspruch gegen Gott sein Leben lang. Ablehnung vom Sohn Gottes und dann erscheint der Sohn Gottes. Seinetwegen werden wehklagen alle Geschlechter der Erde. Alle werden sehen. Jedes Auge wird ihn sehen. Ja, er ist Alpha, aber auch das Omega. Man könnte jetzt sagen, das Alpha, das ist all sein Reden, seit der Schöpfung, sein Reden auch, als er in die Welt gekommen ist, Alpha. Erst Buchstabe vom griechischen Alphabet, aber alles, was er gesagt hat, wird in Erfüllung gehen, Omega. Wird seinen Abschluss finden. Er ist Gott, der Allmächtige, der, der ist, jetzt ist, der, der immer war und wo kommt. Er wird kommen. Das ist übrigens einer von den zahllosen Belegen im Alten Testament, im Neuen Testament dafür, dass Jesus Christus der ewige und der allmächtige Gott ist. Der Sohn Gottes ist Gott, nicht Gott ähnlich, Gott. Und dem Vers nun um folgende. Ich habe zu den Versen 9 bis 11 geschrieben, Anfeindung und Beistand. Lesen wir die Verse 9 bis 11. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal und im Königtum und dem Hausherren, in Jesus war auf der Insel, genannt Patmos, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war an des Herrn Tag im Geist, und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie die einer Posaune, die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. So wie man den Sohn Gottes abgelehnt hat, an ein Kreuz geschlagen hat, hat man nachher auch seine Nachfolger behandelt. Das hat Jesus von Nazareth seinen Jüngern auch gesagt. Wenn sie mich verworfen haben, dann wird man das mit euch auch machen. Und wenn man mich den Meister in Beelzebul genannt hat, wie viel mehr seine Jünger. Und das ist auch passiert und so ist im Johannestag gegangen. Wegen dem Wort Gottes. Das ist das einzige Verbrechen. Das einzige Verbrechen, das Zeugnis Jesu und das Wort Gottes. Und für das ist er als Christ verbannt worden. Und dann ist er, wie er sagt im Vers 10, des Herrn Tag, also am ersten Tag der Woche, im Geist. Und wir können sehr gut verstehen, warum das gerade am ersten Tag der Woche war. Er hat natürlich all die Gemeinden gedacht, wo er ja als ein Gemeindegründer und Lehrer und Hirte, als Apostel, dient hat. Und er hat sogar vor allem eine Gemeinde auf seinem Herzen getragen, hat gebetet für die Gemeinde, hat Sorge gehabt um die Gemeinde, wie es ihnen geht. Und dann hört er hinter sich eine laute Stimme. Und das ist doch bemerkenswert. Er hat offensichtlich in die falsche Richtung geschaut. Irgendwie denkt, wenn kann ich endlich wieder zurück aufs Festland von der Insel Patmos, ist ja nicht weit außerhalb, also vor der kleinasiatischen Küste. Es wird so aufs Küste geschaut haben, die westasiatisch, und sich gefragt haben, wen kann ich endlich zurück? Gemeinde, dienen, nach dem Rechten schauen. Dann hört er hinter sich eine Stimme. Und er muss dann umkehren. Und dann sieht er den Menschensohn. Und dann begreift er, es ist ja alles in seiner Hand. Und die Gemeinde, die ich mir jetzt darum sorge, er wandelt inmitten von der Gemeinde, von den Leuchtern. Und er hat die Sterne, die Engel von der Gemeinde in seiner Hand. Verse 12 bis 20, der Menschensohn. Lesen wir bloß bis zum Vers 16. Zuerst einmal, ich wandte mich um die Stimme zu sehen, die mit mir redete, und als ich mich umgewandt hatte, sah ich 7 goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich dem Menschensohn, angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Der Menschensohn. Ich habe da hergeschrieben, was der Titel bedeutet. Selbstverständlich bedeutet der Titel, dass er Mensch geworden ist. Also, dass der ewige Gottessohn Mensch geworden ist, von einer Jungfrau geboren. Als Mensch aufgewachsen, vollkommen Mensch. Aber der Mensch, und auf den verweisten Titel Menschensohn, ist der Richter von allen und der Herrscher über alle. Richter von allen, Herrscher über alle. Schlagen wir die Stelle auf, zuerst im Alten Testament, Daniel Kapitel 7. Daniel Kapitel 7, Verse 13 und 14. Da sieht der Daniel, wie der Menschensohn kommt. Daniel 7, 13 und 40, schaut in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschensohn. Und er kam zu dem Alten an Tagen und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird, und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Der Menschensohn ist der, der über die ganze Schöpfung, über alle Menschen, über alle Reiche wird herrschen. Alle Gewalt, alle Herrschaft ist ihm gegeben. Und er, ihm ist ein Reich gegeben, das ewig wird bestehen. Herrscher über alle. Und Johannes sieht den Menschensohn. Und er versteht, alles ist in seiner Hand. Auch das römische Reich ist ihm untertan. Auch der römische Kaiser, der Domitian, der ihn verbannte auf die Insel Patmos. Der Menschensohn. Dann bedeutet Menschensohn, das ist die zweite Bedeutung, dass er der Richter ist von allen. Das steht im Johannesevangelium, im Kapitel 5. Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 26 und 27. Johannes 5, Verse 26 und 27. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Gewalt gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschensohn ist. Das bedeutet, es wird ein Mensch über alle Menschen zu Gericht sitzen. Ein Mensch wird Menschen richten. In der Gegenwart von dem Mensch wird jeder Mensch müssen erkennen und sehen, wie verbogen und wie verkehrt das er ist. Gemessen an dem Mensch, der einzige Mensch, der genau so war als Mensch, wie Gott den Menschen wollte. Ein vollkommener Mensch. Rein, heilig, wahr, gerecht. Voller Liebe, Güte, Treue, Freundlichkeit. Der vollkommene Mensch. Und vor ihm wird jeder kennen, wie verbogen, wie krumm, wie fiester, wie bös, wie verkehrt das er ist. Und dann wird er auch erkennen und anerkennen, es ist gerecht, dass ich gerichtet werde. Ich bin schuldig. Und wegen dem hat Gott einem Mensch, einem Menschensohn, einem vollkommenen Mensch, Jesus, das Gericht über alle Menschen gegeben. Nun, das ist einerseits, das ist die doppelte Wirkung von dieser Tatsache auf jeden, der an ihn glaubt. Einerseits ein Trost. Er wird alles gerecht richten. Alles, was jetzt ungerecht passiert, Böses, was passiert, er wird es richten. Auf der anderen Seite ist es auch etwas, was uns lehrt, ihn, der, wo wir haben ihn ja lieb, wir lieben ihn. Aber es lehrt uns auch, ihn zu fürchten. Weil ja auch mehr als Gläubige, als Erlöste vor ihm offenbar werden. Wir müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Die Johannes sieht da den Menschensohn, so wie er ihn nie gesehen hatte. Er hat ihn 3 Jahre lang, wahrscheinlich jeden Tag, vielleicht nicht ganz jeden Tag gesehen. Das nächste Nähe. Ihn gehört. Ist das in der Brust gelegen? Hat nachher von ihm Offenbarungen bekommen, hat Johannes Evangelium geschrieben, hat Johannes Briefe geschrieben. Und dann, da sieht er ihn, wie er ihn noch nie gesehen hat vorher. Der Menschensohn ist in seiner Erscheinung, es sind 2 Hauptmerkmale, die Johannes an ihm sieht und beschreibt. Und die hängen eben zusammen. Mit der Tatsache, dass er Menschensohn ist, Richter vor allen, Herrscher über alle, 2 Merkmale, Heiligkeit und Allmacht. Heiligkeit und Allmacht. Ein Richter muss selber rein sein, heilig, und ein Herrscher muss Macht haben, und er hat alle Macht. Und Johannes, der Lehrer von der Kirche, der Apostel Johannes, der Jünger Johannes, wo er den Menschensohn sieht in seiner Heiligkeit und in seiner Allmacht, bricht er zusammen. Er vertreibt den Anblick nicht. Bricht zusammen wie tot. Ja, wohin wollen wir auch gehen? Vor einem Heiligen können wir uns nicht rausreden. Und vor einem Allmächtigen können wir nicht davon. Und das beides, Heiligkeit und Allmacht, wir brechen zusammen. Auch in Johannes. Er sieht an ihm Haar, weiss wie Schnee, absolute Reinheit. Und dann Augen wie eine Feuerflamme. Augen, die alles sehen. Und Feuer, das steht in der Bibel für Gottes gerechten Zorn, wenn seine Heiligkeit mit Sünde in Berührung kommt. Das erste Mal, wo das Wort Feuer, das hebräische Wort Feuer, ist, im Alten Testament vorkommt, ist 1. Mose 19. Welches ist der Zusammenhang? Gott offenbart dem Abraham und sagt, ich habe gehört, das ist natürlich menschliche Art zu reden, ich habe gehört, was Sodom alles passiert. Und jetzt gehe ich mal die Stadt besuchen. Der heilige Gott besucht die Stadt. Was ist das Ergebnis? Feuer fällt vom Himmel. Augen wie eine Feuerflamme. Er sieht alles und alles, wo gegen Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit verstoßt, muss gerichtet werden. Und dann Allmacht. Vers 15. Seine Stimme wie das Rauschen von vielen Wasser. Wo Jesus von Nazareth auf der Erde war, hat er so geredet, dass die Menschen sich verwundert haben über das Wort von seiner Gnade. Steht in Lukas 4. Wo er das erste Mal in der Synagoge von Nazareth geredet hat, nachdem er seinen öffentlichen Dienst angefangen hat. Alle haben sich verwundert über das Wort von seiner Gnade. Ja, da hat er so geredet, dass auch sündige Menschen seine Worte nicht nur vertreibt haben, sondern sogar gewinnend gefunden haben. Noch nie hat ein Mensch so geredet wie er, steht in Johannes 7. Aber da ganz ein anderer Vergleich. Seine Stimme wie das Rauschen von vielen Wasser. Das Dröhnen, das Rauschen, das Dosen, das Donnern von gewaltigen Wassermassen. Und das ist so laut, dass man keine andere Stimme hört. Und das bedeutet, dass seine Stimme, wenn er redet in seiner Allmacht, dann kann nichts und niemand vor ihm bestehen. Und dann kann auch kein Protest und auch kein Widersprechen gegen ihn irgendetwas ausrichten. Dann wird seine Allmacht seine Recht durchsetzen. Und er hat nochmal einen Hinweis auf alle Macht. In seiner Hand sieben Sterne. Die Sterne werden dann nachher beschrieben. Das sind die sieben Engel von den sieben Gemeinden, wie man das jetzt auch versteht. Aber gleichzeitig, Johannes sieht ja in seiner Hand sieben Sterne. Und das ist natürlich auch, selbstverständlich, auch ein Hinweis darauf, er hat die ganze Schöpfung in seiner Hand. Darin ist ja alles entstanden. Wie wir auch gehört haben, wenn ja die Verse Johannes 1, 1 bis 3 gehört, darin ist alles entstanden und nichts ist entstanden ohne ihn. Er ist das Wort und das Wort ist Gott. Er ist Gott. Schöpfer Gott. Allmacht. Und dann heisst es im Vers 16 aus seinem Mund ein zweischneidiges Schwert. Das ist das Wort Gottes, zweischneidig. Das Wort Gottes, es hat Macht, Leben zu geben, aber aus Macht, Macht, Leben zu nehmen. Die richterliche Gewalt vom Wort Gottes. Und jetzt lesen wir Verse 17 und 18. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Die Johannes fällt nieder wie tot. Und dann legt der Mensch so seine Hand auf ihn. Was bedeutet Handauflegung, das bedeutet Identifikation. Und das sehen wir auch an dem Wort, wo der Menschensohn zum Johannes redet. Er legt seine Hand auf ihn und sagt, fürchte dich nicht, musst keine Angst haben, musst keine Angst haben. Und dann sagt er, ich bin tot gewesen. Ich war tot. Der ist nicht scheintot gewesen. Der ist nicht wie tot gewesen. Er ist tot gewesen. Ich habe das Gericht auf mich genommen. Das Gericht vom heiligen, unbestechlichen, allmächtigen Richter. Das Gericht über die Sünde habe ich auf mich genommen. Ich habe mich mit dir eins gemacht. Und das ist das ganz Unbegreifliche, dass der unumschränkte Gott seinen Sohn in die Welt geschickt hat und dass der Sohn Gottes den Platz von Sünder eingenommen hat. Er ist Mensch geworden, hat sich dort schon mit Menschheit identifiziert. Aber er ist noch weitergegangen. Dort am Kreuz hat er sich mit sündiger Menschheit identifiziert. Hat die Sünde von uns auf sich genommen. Ist so Sünd gemacht worden. Und hat dort das Gericht von einem heiligen Gott getragen. Ich war tot. Und wohl dem, wo das weiss und wo sich kann sagen, wie da der Johannes. Wahrscheinlich niemand von uns je so eine Begegnung mit dem Menschensohn gehabt. Und wahrscheinlich werden wir das in dem Leben auch nicht haben. Der Johannes ist ein auserwähltes Werkzeug, ein Apostel. Aber wir lernen aus dem, dass es uns genau gleich gehen würde. Und wir lernen auch aus dem, eigentlich hätten wir ja müssen tot sein. Vor dem Gott. Und er hat unser Gericht auf sich genommen. Ich war tot. Hat sich mit uns eins gemacht. Die Hand auf uns gelegt. Und siehe, ich bin lebendig. Er lebt. Er hat den Tod überwunden. Ich habe Schlüssel vom Tod und vom Totenreich. Und so kann jetzt Johannes Vers 19 einen Auftrag entgegennehmen. Schreibe nun. Und jetzt hat er eine Botschaft. Und die Botschaft ist eben der Buch. Und wenn wir die Stimme vom Sohn Gottes in seinem Wort gehört haben, und wenn wir an ihn dürfen glauben und ihn dürfen erkennen, dass er ja auch für mich gekommen ist und dass er mein Gericht getragen hat, dann haben wir auch noch eine Aufgabe und einen Auftrag und eine Botschaft an die Leute, an unsere Zeit. Nämlich Botschaft vom Heil, von der Rettung und Botschaft von der Vollendung von allen Dingen. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Morgens Abend geht es dann weiter mit Kapitel 4 und 5. Eben von dort an geht es dann um die Sachen, die nach diesem müssen passieren. Wir wollen miteinander zum Schluss noch beten, wir neigen uns zum Gebet. Wir sind Gott und Vater, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, wir können dir nie genug danken, dass du da hast willen, deinen Sohn in die Welt schicken und dass er gekommen ist für Sünder. Wie es der Paulus sagt, das Wort ist wirklich wert und würdig, dass man es glaubt, dass Jesus in die Welt gekommen ist, zum Sünder selig machen. Ja, du bist genau für derte gekommen, wie wir sind. Wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, dass du den Tod überwunden hast, du lebst. Und wir dürfen wissen, dass du wieder kommst. Und das ist uns ein grosser Trost. Du wirst dein Reich aufrichten. Du wirst alles Böse wegtun, erniedrigen. Und dann wird Gerechtigkeit sein und wird Leben sein. Und wir danken dir, dass wir dem dürfen teilhaben, weil wir an dich dürfen glauben und weil du alles für uns gemacht hast. Und so wollen wir auch beten, dass du uns hilfst, dass wir wegen dem umso mehr dir vertrauen und dir fürchten in der rechten Weise. Ich will auch beten, dass du jeden, der da ist heute Abend, anrührst. Du weißt, ob jemand da ist, der dich nicht kennt, der dann nicht weiss, ob seine Sünden vergeben sind oder nicht. Und du möchtest einfach wirken und reden. Und retten. Auch heute Abend noch. Wir danken dir dafür. Amen.